Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Peter Sieben und mit mir im Studio steht heute meine Kollegin Claudia Burger. Hallo Claudia.
Hallo Peter.
Ja, und heute fangen wir mal mit einem alten Witz an. Und der geht so, da fragt der Chef den Angestellten, seit wann arbeiten Sie eigentlich hier? Und dann sagt der Angestellte, seit Sie mir gesagt haben, dass ich sonst rausfliege. Ja, ist ein richtiger Brüller, so ein Witz aus den 60ern, der aber ganz gut verdeutlicht, wie die Strukturen jahrzehntelang in vielen Unternehmen waren oder zum Teil auch noch immer sind. Die ist nämlich so, dass die Chefetage vorgibt und die Mitarbeiterschaft stumpf ausführt und nicht, weil sie wirklich dahinter steht, sondern weil es die Hierarchie so vorgibt. Und diesen eher militärisch anmutenden Ansatz nennt man transaktionalen Führungsstil. Nur hat der aber ausgedient, weil moderne Unternehmen sich die sogenannte transformationale Führung auf die Fahne schreiben.
Und genau darüber sprechen wir heute mit Heike Bruch von der Uni St. Gallen. Sie ist Professorin für Betriebswirtschaftslehre und hat ihren Schwerpunkt auf Forschungsthemen rund um die Bereiche Leadership, Energie und Engagement, gesunde Hochleistung und neue Führungs- und Arbeitsformen. Dabei beschäftigt sie sich mit dem Einfluss von Emotionen auf die Performance einzelner Führungskräfte, aber auch eines ganzen Unternehmens. Zudem ist sie auch Direktorin am Institut für Führung und Personalmanagement der Uni St. Gallen und berät Unternehmen. Wir freuen uns sehr, dass sie zu Gast ist. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Bruch.
Ja, vielen Dank.
Ja, Frau Professor Dr. Bruch, ich bin gerade schon ein bisschen gestolpert bei dem Begriff. Ich versuche es jetzt nochmal. Sie sind ja Expertin für Transformational Leadership. Können Sie mal skizzieren, was das eigentlich genau bedeutet?
Ja, man kann transformationale Führung, den Begriff auch mit inspirierender Führung übersetzen. Und die Grundidee ist, dass man den Sinn und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem, was sie tun, ins Zentrum stellt. Vom Begriff her, warum heißt das transformationale Führung? Im Zentrum steht eigentlich die Führungsaufgabe, dass man die Sichtweise auf die Arbeit transformiert, sodass die Mitarbeiter den Sinn sehen, dass sie wissen, wozu trage ich bei, warum ist das wichtig, was ich tue, warum werde ich auch gebraucht. Also eine sehr, sehr moderne Form der Führung und verwandte Begriffe sprechen auch von Purpose oder Meaning oder eben tatsächlich Inspiration der Menschen. Und das Besondere ist damit, dass wir sehr, sehr emotional die Mitarbeitenden ansprechen und das Engagement steigern, indem man sich identifiziert mit dem, was man tut.
Warum fasziniert Sie dieses Thema Leadership so? Warum ist das Ihr Themenschwerpunkt geworden?
Ja, ich bin sowieso sehr, sehr fasziniert von Menschen. Und bei Leadership, finde ich, geht es ja sehr, sehr stark darum, wie ticken Menschen, was brauchen Menschen, wie reagieren sie auch emotional. Und das fasziniert mich.
Wir sind in der Pandemie. Viele Unternehmen sind plötzlich in eine ganz neue Situation gekommen, überall Homeoffice. Nur das Thema war ja eigentlich vorher schon virulent. Vor welchen Herausforderungen stehen Führungskräfte eigentlich heute?
Puh, das sind eine ganze Reihe an Herausforderungen. Dieses Heute kann man ja auf die generell, auf die Zeit beziehen oder, wie Sie es auch schon getan haben, akut auf diese Zeit, die jetzt durch die Pandemie noch verstärkt und verschärft wurde von den Anforderungen an Führungskräfte. Wir haben jedes Jahr so eine Art Jahresmotto, wo wir sagen, was brauchen Menschen, was brauchen Unternehmen, was braucht auch Führung. Und für 2021 haben wir uns das Motto gegeben, Re-Energize. Re, weil wir in Organisationen eine Müdigkeit feststellen. Weil wir häufig eine Überhitzung haben, auch Menschen das Empfinden haben, sie sind müde oder sie operieren auch von der Arbeit her am Limit da drin. Das ist eine Führungsaufgabe, das ist eine Führungsherausforderung. Wie gehen wir mit tatsächlich dieser Überhitzung und Übermüdung um? Gleichzeitig energize. Wir haben eine Zeit, die ist so voller Chancen. Wir haben so viele Möglichkeiten zur Transformation in diesem ganz besonderen Zeitfenster, und zwar bezogen auf Business, auf Geschäftsinnovationen da drin, als auch auf Kulturtransformation oder Leadership-Transformation da drin, dass wir auch als Herausforderung haben, wie gewinnen wir Menschen, ne? Wie mobilisieren wir die, wie setzen wir die Energie frei, und finde, die Unterschiedlichkeit und die Vielzahl der Herausforderungen lässt sich mit diesem Begriff Re-Energize ganz gut fassen. Und was da nicht zuletzt auch mitspielt, ist auch die eigene Verfassung der Führungskräfte. Die haben sehr viel auf ihren Schultern, und deswegen können wir dieses Thema nicht nur auf die anderen lenken. Was müssen Führungskräfte sozusagen mit ihrer Mannschaft tun? Wo sind da die Herausforderungen? Sondern auch zu ganz, ganz starkem Maße, was ist mit unserer eigenen Energie, wie geht es uns und wie können wir diese Vielzahl von Herausforderungen gut jonglieren?
Wenn man über dieses Thema neue Führerschaft, neue Führungsformen spricht, dann fällt immer ein Name, das ist Elon Musk. Der Tesla-Chef gilt immer so als der Maßstab für neue Führungsformen. Können Sie das mal für uns einordnen? Ist der Mann wirklich ein Vorbild für Führungskräfte? Und muss man vielleicht eine bestimmte Art von Mensch auch sein, um ein Unternehmen so führen zu können, wie er das macht?
Ich finde das erstmal ganz, ganz interessant, dass in dem Kontext neue Arbeits- und Führungsformen Elon Musk jetzt genannt wird. Das war mir in der Form ehrlich gesagt nicht bekannt. Wofür Elon Musk für mich steht, ist in ganz bemerkenswerter Form eine visionäre Führung. Eine Führung, wo man sehr groß denkt, wo man auch ein ganz, ganz klares Zukunftsbild zeichnet und dieses Thema Sinn und wie können wir dazu beitragen, die Welt zu verbessern, dieses Thema ist bei ihm so sehr, sehr stark ausgeprägt. Ich finde ihn sehr mutig auch und er denkt sehr groß, er geht sehr, sehr schnell und ambitioniert an Ziele heran. Bei anderen Themen wäre er mir nicht als Vorbild in Sinn gekommen.
Also man kann sagen, dieses emotionale Thema, also große Vision, Emotion und so, das passt dann vielleicht irgendwie zu dem Begriff Transformational Leadership. Aber andere Themen vielleicht eher nicht. Vielleicht, wenn man zu, wie soll ich sagen, egozentrisch auf ein Thema zugeht vielleicht. Oder vielleicht auch seine Mitarbeiter überfordert. Man hat ja manchmal den Eindruck, dass jemand wie Elon Musk seine Mitarbeitenden überfordert. Kann man das vielleicht so sagen?
Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Also diese transformationale Führung, die hat auch eine Facette, die mit Charisma verbunden ist. Und Vorbild handeln und selber zeigen, dass man voll hinter der Vision steht. Da gibt es eine positive Ausprägung, da gibt es eine andere, die hat gefährliche Elemente. Die positive ist, dass ich so ein Vorbild bin und dass ich so mein eigenes Commitment zeige und auch meine Begeisterung von der Vision, dass andere angesteckt werden und stärker werden dadurch. Und eine andere Form von diesem Charisma hat auch kritische Seiten, und die bedingen, dass teilweise man Menschen überfordert oder dass Menschen auch sich eher schwächer fühlen, weil sie nicht das Tempo mithalten können oder sich nicht auf Augenhöhe fühlen. Und dort, ich muss gestehen, dass ich eben Elon Musk bisher nicht kennengelernt habe. Deswegen kann ich nur das, was ich lese und sehe sozusagen, aber nicht das, was ich in der Interaktion erfahren habe, berichten. Das ist so eine Seite von den Eindrücken, die ich von Elon Musk habe. Die muss man sozusagen auf der kritischen Seite mit im Blick haben.
Ja, Sie sind ja viel in Unternehmen unterwegs, Professor Bruch. Und für mich stellt sich so die Frage, wie sind so Ihre Eindrücke? Wie weit sind ja die Unternehmen im deutschsprachigen Raum im Bereich dieser Führungsstruktur? Gibt es Generationenkonflikte? Oder ist das eigentlich eine Sache, die so easy eingeführt wird?
Ja, wir haben sehr unterschiedliche Landschaft bezogen auf die Führungsqualität und wie modern ist eigentlich die Führung. Und wenn man das jetzt mal nur auf transformationale Führung bezieht, kann man sehen, dass 13% der Unternehmen im deutschsprachigen Raum ein transformationales Führungsklima haben. Das heißt, dass da nicht Einzelfiguren rausragen, sondern dass das sozusagen der Führungsstil in diesen Unternehmen ist, wie man führt, die Führungskultur da drin. Und was die alle gemeinsam haben, diese 13%, die haben das alle entwickelt. Das ist nicht einfach nur so gewachsen oder über Naturtalent dort vorhanden, sondern die haben eine Führungskultur entwickelt. Die haben die Führungskräfte auch mit Werkzeugen ausgestattet, haben das so entwickelt und den Menschen einmal das vermittelt, wie das geht, sodass sie Werkzeuge kennen und auch diese Führungsform ihnen bekannt ist. Und die haben das dann eingebettet auch in die Führungskultur. Das kann man tun, das sollte man auch tun, wenn man sagt, ich möchte ein modernes Führungsverständnis haben. Und ob das jetzt einfach ist, das einzuführen, es ist insofern kein Teufelswerk. Man kann es tun, aber es kann nicht durch einen Strohfeueransatz gelingen, sondern man muss da schon, wie bei jeder Kulturtransformation, das ernst meinen und das über eine Zeit auch stärken.
Haben Sie da ein leuchtendes Beispiel für uns? Wo ist das besonders gelungen?
Ja, es gibt einige herausschieben, würde ich gerne mal die Frau Bündner Kantonalbank. Die hat das Thema transformationale Führung ins Zentrum gestellt, der Führungskräfteentwicklung über Jahre. Dort auch die gesamte Führungsmannschaft immer trainiert, qualifiziert. Baut es auch ein in eine regelmäßige Kulturanalyse und Feedbackprozesse da rein und geht jetzt so weit, dass sie auch das Thema transformationale Führung in den eigentlichen Teamstrukturen entwickelt, unterstützt durch ein Multiplikatoren-Netzwerk Junge, also Millennials, die dort in den Teams Führungskräfte und ihre Mannschaft sozusagen qualifizieren. Und das hat einmal den Effekt, dass es viel, viel verbindlicher wird. Das andere ist, über diese Multiplikatoren kriegt es sozusagen auch etwas von drinnen und man hat dieses Intergenerationale da drin. Man hat einen Generationenaustausch, gibt sehr, sehr viele Impulse da drin. Und das Letzte, was dabei besonders ist, Führung wird dabei wirklich bis auf die unterste Ebene entwickelt, sodass man ja auch transformationale Selbstführung mit drin hat und das nicht rein hierarchisch anguckt, mit diesem Top-Down-Thema. Und da haben wir noch einen Punkt, wo man sehr, sehr deutlich sieht, dass man nicht solche Ausnahmephänomene wie Elon Musk ins Zentrum stellen sollte, sondern eher transformationale Führung, sehr inspirierend, das ist ohne Frage, das ist wunderbar. Aber eher transformationale Führung als einen Führungsstil, Führungsansatz sehen sollte, der im Alltag gebraucht wird, der auch kein Elite- oder Ausnahmephänomen sein sollte, sondern eine Führungsphilosophie, ein Mindset, eine Kultur, die jeden angeht, jede angeht und auch noch über hierarchisches Verständnis von Führung hinausgeht. Dann sind wir wirklich modern.
Jetzt haben Sie gerade über diesen Punkt Hierarchie gesprochen. Ich frage mich, ob es denn möglicherweise auch Probleme sich ergeben aus diesem neuen Führungsstil. Man liest ja immer so in Stellenanzeigen oder so, dann bei jungen Unternehmen wird dann damit geworben, dass es sehr flache Hierarchien gibt. Aber wenn man sich sehr mit einer Idee vielleicht identifiziert und der Vorgesetzte auch so eine Art visionärer Freund ist oder so, kann das ja vielleicht auch Probleme geben. Also dass man sich da möglicherweise selbst ausbeutet. Wie würden Sie das bewerten?
Das haben wir als ein Phänomen von Kulturen und auch einer Führung, die sehr, sehr stark auf Begeisterung und auch Selbstführung setzt, haben wir tatsächlich das Thema Selbstausbeutung, Gesundheit, auch Fokus reinbringen als ein Thema, was wir im Blick behalten müssen. Ich hatte ja gesagt, dass ich als Führungsherausforderung dieses Thema Re-Energize sehe. Und das ist tatsächlich auch bezeichnend, je stärker wir das schaffen, Energie freizusetzen, Begeisterung auch ja, nicht nur zu entfachen, sondern auch Raum zu schaffen für Begeisterung, Selbstführung, desto stärker müssen wir gucken, dass die Verantwortung für die Gesundheit, für dieses Grenzen setzen und ja nicht in Selbstausbeutung reinrutschen, eine Führungsaufgabe wird. Und da gehen wir jetzt rein, nicht nur wegen der transformationalen Führung, sondern moderne Führung heißt ja auch New Work, New Leadership, sehr viel Wahlmöglichkeiten, sehr viel Freiheit, sehr viel Selbstorganisation da drin zu haben. Und untrennbar mit dieser Freiheit und Begeisterung verbunden ist dann tatsächlich dieses drauf schauen, dass die Leute nicht ausbrennen, dass die Grenzen setzen und dass wir gucken, dass es der Mannschaft richtig gut geht, bei all der Begeisterung und bei auch diesem fantastischen Einsatz für die Arbeit.
Ich habe eine Frage. Mir ist nochmal die Zahl so durch den Kopf gegangen. 13% der deutschen Unternehmen oder im deutschsprachigen Raum setzen transformationale Führung ein. Das erscheint mir jetzt gar nicht so viel und das trotz Pandemie. Haben Sie da eine Erklärung für, warum das gar nicht so weit verbreitet ist?
Naja, wir haben viele Unternehmen, wo einzelne Führungskräfte transformational führen. Aber als Führungskultur verankert ist es tatsächlich eher in wenigen. Das sind Hochleistungsunternehmen. Die haben ein sehr großes Gewicht auf Kultur- und Leadership-Transformation schon lange gesetzt und haben das systematisch entwickelt über die Zeit, haben die Systeme entsprechend ausgerichtet, haben auch viel von übertransaktionaler Führung rausgenommen da drin. Also dazu gehört tatsächlich auch ein Prozess an Bossing, nennt man den, wo man über starke Hierarchien oder auch über dominantes Performance-Management erst rausnimmt und dann überhaupt erstmal den Freiraum schafft für richtig Leadership, für inspirierende oder transformationale Führung. Das ist typischerweise ein längerer Prozess. Wir brauchen Kontinuität da drin. Das ist auch ein mutiger Prozess und das ist einer, der auch von oben mitgetragen werden muss, wenn nicht sogar ja von oben ein Stück weit angestoßen werden muss. Und das haben wir nicht in so vielen Unternehmen, noch nicht. Ich bin fest überzeugt, dass wir so stark in das Thema Arbeitgeberattraktivität reinkommen werden müssen, wegen Verknappung von Fachkräften, die wir jetzt ja erst in einzelnen Berufsgruppen sehr stark spüren, die aber später sehr, sehr dominant sein wird, dass wir sozusagen zukünftig mehr Unternehmen haben werden, die in diese Kulturtransformation und Leadership-Transformation investieren werden.
Ich kann mir aber vorstellen, dass so ein Change-Prozess in manchen Unternehmen sehr schmerzhaft für manche Mitarbeitende ist. Also wenn sich Strukturen in der Management-Ebene über Jahrzehnte etabliert haben und dann auf einmal so ein Dominanzgehabe vielleicht nicht mehr das neue Ding ist. Wie kann man das denn erreichen von der Unternehmensführung aus, dass das möglichst konfliktfrei passiert und dass alle auch wirklich das wollen und daran teilnehmen?
Ja, das ist wie bei jeder Transformation so, dass es ein Prozess ist, wo es nicht nur Begeisterung gibt. Was man empfiehlt, ist zum einen, dass man eine Vision und ein Zielbild hat, also dass man sehr, sehr klar das Why ins Zentrum stellt, also dass man so eine Leadership- und Kulturtransformation nicht neben das Geschäft stellt, sondern dass man sehr, sehr klar deutlich macht, warum brauchen wir denn diese Modernisierung? Warum brauchen wir denn neue Führungsformen? Was ist auch dein Beitrag? dass man den Prozess sehr, sehr kollaborativ startet. Das heißt, im Co-Development mit seiner Führungsmannschaft und nicht einfach top-down. Denn man muss jede Transformation so gestalten, wie man die Kultur nachher haben möchte. Und wenn ich eine Kultur haben möchte, die auf Inspiration, auf Engagement, auf eben dieser transformationalen Führung basiert, dann muss ich den Prozess genauso auch ansetzen und kann den nicht top-down gestalten. Viele mitnehmen, mit den Freiwilligen sehr stark gehen, Support anbieten da drin. Das sind eigentlich die Herangehensweisen. Werden das alle nachher genauso aktiv mittragen? Typischerweise nicht. Wird es gelingen, die Mehrheit mitzunehmen? Ja, wenn man das richtig macht, nimmt man die Mehrheit mit und gibt so das Prinzip ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Das ist natürlich sehr, sehr schemenhaft, aber man kann das bei solchen Kulturtransformationsprozessen in der Regel auch wiedererkennen. Ein Drittel geht begeistert mit vorne dran und sagt, hey, ich bin dabei, und denen fällt es auch sehr leicht. Ein Drittel steigt ein, braucht aber mehr Support, Coaching, Leadership Development, braucht auch Zeit da drin und wächst da rein mit der Zeit. Und man kann davon ausgehen, dass ein Drittel das, je nach Startposition, aber ein Drittel das auch nicht schafft oder auch nicht mag. Ganz wichtig, wie man mit denen umgeht. Ich würde mich auf die nicht fokussieren. Es sollte nicht sozusagen die Gruppe sein, die die meiste Aufmerksamkeit bekommt. Sonst bin ich da drin absorbiert. Aber ich muss fair mit ihnen umgehen. Ich muss andere Perspektiven aufzeigen. Gibt es vielleicht auch Fachkarrieren oder man findet über die Zeit eine andere Perspektive. Ich bin überhaupt nicht hire and fire oder dass man Menschen einfach ausmustert da drin. Deswegen muss ein fairer Prozess sein, ein transparenter Prozess, und man muss sich Zeit geben hier für diese Entwicklung. Und die Erfahrung ist, dass das letztendlich auch teilweise als Befreiung empfunden wird oder dass die Führungskräfte selber merken, oh, ich brauche eine andere Rolle, weil die tatsächlich bei diesen Herausforderungen teilweise zerbrechen. Ja, wir haben so hohe Herausforderungen, das ist nicht nur bei der transformationalen Führung so, sondern moderne Führung ist eben sehr, sehr anspruchsvoll, hat sehr, sehr unterschiedlichen Aufgaben und Speed und anspruchsvollen Mitarbeitenden zu tun. Das heißt, wir haben teilweise tatsächlich sehr stark überforderte Führungskräfte oder Führungskräfte, wo wir aufpassen müssen, dass uns die nicht zerbrechen angesichts dieser Führungsanforderungen. Und dort eine andere Perspektive zu finden, ist nicht unbedingt nur negativ, sondern wird teilweise eben tatsächlich auch als befreiend empfunden oder als eine Perspektive, die besser passt zu dem, wie jemand arbeiten möchte. Muss man bloß so machen, dass das nicht Gesichtsverlust ist oder dass das von Anerkennung, Status, Symbolik keine Verletzung ist.
Wir haben ja jetzt über die Rolle der Führungskräfte gesprochen. Visionäre müssen sie sein, sie müssen die Leute mitnehmen und so weiter. Müssen Personalabteilungen vielleicht anders rekrutieren? Müssen sich da Instrumentarien verändern, dass solche Leute an Bord kommen, dass man die herausfiltern kann? Gibt es da Aufgaben, die zu erledigen sind?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, die Frage, wer wird Führungskraft? Und wir haben ja Strukturen, wo wir teilweise die besten Experten in Führungspositionen haben oder nach dem Senioritätsprinzip einfach diejenigen, die am längsten da waren, da drin haben. Und ganz entscheidend wird es sein, dass wir Kultur und das Thema Schlüsselqualifikationen ins Zentrum stellen und hier bei Führungspositionen eben das Thema ist, jemand ein Vorbild für die Kultur, die wir haben wollen. Und hat jemand diese Schlüsselqualifikationen, will jemand gerne führen, hat jemand ja auch das Potenzial zu führen. Das wird entscheidend sein. Wir werden auch in eine ganz andere Richtung uns bemühen müssen, nämlich Führung attraktiv zu machen oder zu behalten. Denn es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass eine junge Generation überhaupt Führungsverantwortung übernehmen möchte. Wir sehen das jetzt schon, dass Führung weniger attraktiv wird und diese Selbstverständlichkeit, dass man Karriere im klassischen Sinne machen möchte, dass die gegeben ist, mitnichten. Das heißt, wir müssen Führung anders zuschneiden, wir müssen Führung attraktiv machen, wir müssen tatsächlich richtig Menschen dafür gewinnen, dass sie diese Zusatzverantwortung übernehmen wollen. Das ist eine spannende Aufgabe und die müssen wir von People-Management-Seite angehen, aber auch aus der Kulturperspektive vom Management. Was leben wir vor? Was sind die Erwartungen an Führungskräfte? Und da gibt es viele Facetten inklusive, welches Zeitcommitment soll denn damit verbunden sein, wenn ich Führungskraft bin? Das sind Fragen der Zukunft.
Was mich gerade noch interessieren würde, könnte man denn, oder was würden Sie sagen, könnte man dieses Konzept transformationale Führung auch auf die Politik übertragen? Also zum Beispiel jetzt gerade, wenn man eine Epidemielage hat oder so, könnte das helfen, da besser durchzukommen, wenn man da, weiß ich nicht, andere Regierungsstile entwickeln würde?
Auf jeden Fall. Man sieht das ja auch bei Politikern, die Menschen gewinnen, dass die transformational teilweise führen. Also wenn Sie sich, ich nehme mal lieber nichts aus dem deutschsprachigen Raum, wenn Sie sich Obama angucken, wenn Sie sich Reden von Obama angucken, wie, ja, dann ist das reine transformationale Führung, den Sinn ins Zentrum stehen. Wozu tragen wir bei? Warum ist das wichtig, was wir hier tun? Ist sehr, sehr emotional. Und was transformationale Führungskräfte auch machen, die sind sehr authentisch und leben das vor und die koppeln das auch an ihre eigenen Werte. Und das sieht man bei Obama sehr, sehr stark. Wenn der sich für Bildungspolitik oder Gleichberechtigung solche Fragen einsetzt, dann koppelt er es natürlich immer mit seiner Herkunft, mit seinen Werten, mit dem, was ihm persönlich wichtig ist. Und das brauchen wir sehr, sehr stark, denn wir haben ja Zukunftsfragen zu lösen, wo Menschen sich einsetzen müssen über ein transaktionales Verständnis hinaus, weil sie dahinter stehen. Und da müssen wir auch parteiübergreifend das machen, weil das Fragen sind, das kann man nicht im Alleingang lösen, sondern das sind gesellschaftliche Fragen. Ne? Das in der Pandemie sieht man das, das sieht man im Umgang mit Klimafragen und Verteilungskonflikten, also Armut, Gerechtigkeit in Gesellschaften. Das sind Sachen, wo man tatsächlich nur erfolgreich sein kann, wenn wir das schaffen, dass sich Menschen dort auch ein Stück weit ohne Eigennutz im Vordergrund für die Sache engagieren. Und das passiert nicht einfach so, sondern das passiert über Führungskräfte, die Menschen dafür gewinnen, für diese Themen.
Würden Sie, das ist einfach eine Meinungsfrage, würden Sie Olaf Scholz das zutrauen, also dass Olaf Scholz der richtige Mann ist, um vielleicht so modern das Land durch die Pandemie zu führen?
Dazu sage ich nichts.
Das, okay. Ich hatte es befürchtet.
Ich hoffe das einfach. Ne? Ich hoffe, ja, dass für dieses Land, dass das gelingt, dass die Politik das hinbekommt. Und ich sehe Personen nicht als One-Man-Show. Ich sehe das nicht als eine Kanzlerarbeit, sondern ich sehe das tatsächlich als einen Teamansatz. Und ich hoffe, dass diese Regierung dort tatsächlich diesen Fortschritt und diese positive Energie reinbringt, die notwendig ist jetzt.
Ja, dann vielen Dank.
Ich würde sagen, dann das war auch ein schönes Schlusswort eigentlich. Und damit sind wir schon am Ende dieser Ausgabe. Vielen lieben Dank, Frau Professor Dr. Bruch. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich glaube, es war ganz, ganz spannend. Und ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
Ja, ich danke Ihnen. Gute Zeit, ne?
Ja, vielen Dank.
Hat ein bisschen Spaß gemacht.
Wunderbar.
Alles Gute. Okay. Alles Gute Ihnen auch. Tschüss.
Danke, Adi. Ciao.